Wenn meine Mutter uns erzählt hat, wie sie von einer richtigen Schlange angefallen wurde, dann waren wir atemlos. Ihr müsst wissen, meine Eltern waren Indienmissionare und in Indien sind die Schlangen zahlreicher als bei uns die Regenwürmer. Wenn du die Bibel liest, da findest du auch eine ganze Menge Schlangengeschichten. Geht ja schon am Anfang los, da mit Adam und Eva, das kennen ja die meisten. Ich erzähle euch heute die seltsamste Schlangengeschichte, die in der Bibel drinsteht. Viertes Buch Mose, Kapitel 21. Da lesen wir, das Volk Israel war aus der ägyptischen Gefangenschaft geflohen, zog durch die Wüste, am Tage war es heiß, in der Nacht war es kalt und jeden Tag dasselbe Essen. Montags Manna mit Wachteln, dienstags Wachteln mit Manna, mittwochs gab es wieder Manna mit Wachteln und so weiter und so fort. Das ist so, wie wenn du tagelang hintereinander, sagen wir mal, Brathähnchen mit Brötchen essen müsstest. Also das geht vielleicht 3 Tage lang gut. Ab dem 4. Tag kannst du die Viecher nicht mehr ersehen. Und während du an der knusprigen Haut deines Gummiadlers rumzerrst, fängst du an zu träumen. Und es entsteht vor deinem inneren Auge eine schlanke Bockwurst. Und du hast nur noch einen Wunsch, endlich mal wieder so eine ganz normale Bockwurst am Kiosk essen zu können. Hitze, Kälte, Hunger und Durst, einseitige Ernährung, vielseitige Gefahren. Das alles haben die Israeliten ja noch ausgehalten. Aber als die an das Umleitungsschild kamen, da war der Ofen aus. Ihr wisst ja, wie das ist. Der Mensch ist unwahrscheinlich belastbar. Aber irgendwo hat jeder seine Grenze. Und wenn man die überschreitet, da bricht er eben zusammen. Und dieser Punkt, das war für das Volk Israel dieses blöde Umleitungsschild. Als die da ankamen, da brach die Revolution aus. Das kam so. Die Israeliten wollten nach Kanaan. Und um dahin zu kommen, mussten die durch das Hoheitsgebiet der Edomiter. Und die weigerten sich sozusagen ein Transitvisum auszustellen, also die Durchreise zu gestatten. Sondern die stellten einfach ein Umleitungsschild auf, so mit großem Pfeil, Richtung Wüste, Länge der Umleitung 150 Kilometer. Du weißt ja, wie das ist, wenn du es eilig hast, irgendwo hin willst, und dann kommst du an so ein blödes Umleitungsschild, was dich wieder eine Dreiviertelstunde kostet. Da kommt Freude auf. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete gegen Gott und gegen Mose. Solange alles glatt geht, gehst du in deine Gemeinde und fällt dir der Glaube so einigermaßen leicht. Sobald es beschwerlich wird, fällt dir auch der Glaube zu Gott schwer. Und wenn es bei dir im Leben mal nicht so läuft, wie du willst, also wenn du an ein Umleitungsschild kommst, da fängst du an zu maulen und das, was du als erstes brauchst, ist natürlich ein Sündenbock. Denn Schuld, das ist ja klar, Schuld sind immer die anderen. Dass du selber vielleicht schuld sein könntest und dass du auf den falschen Weg geraten bist, also auf die Idee kommst du natürlich von vornherein nicht, sondern das ist klar, du bist okay und die, die den Mist gebaut haben, das sind immer die anderen. Das sind die da oben, das ist der da oben, das ist Gott. Der hätte gefälligst besser aufpassen müssen, damit in deinem Leben alles glatt läuft. Und dann kommt eben die Frage, wenn solche Dinge passieren, mit denen du nicht gerechnet hast, wie konnte Gott das zulassen? Jedes Mal, wenn ich mit Nichtchristen diskutiere, kann ich schon damit rechnen und es kommt auch jedes Mal diese Frage, wie konnte Gott das zulassen? Kriege, Krebs und sowas. Ist zwar heute Abend nicht unser Thema, ich will aber mal ein paar Gedanken dazu sagen. Gott hat den Menschen bestimmte Ordnung gegeben, zum Beispiel die 10 Gebote. Und hat gesagt, wenn er danach lebt, da klappt's und wenn nicht, da kracht's. So, jetzt stellt euch mal vor, es fährt einer mit einem Auto bei Rot über die Kreuzung. Die Folge, es kracht. Der Fahrer steigt aus, wirft einen Blick auf seine verbeulte Karosse und dann brüllt er den dabei stehenden Verkehrspolizisten an und sagt, wie konnten Sie denn das zulassen? Na, wie finde ich denn sowas? Die Verkehrspolizei, die ist für die Zulassung von Fahrzeugen zuständig, aber nicht für die Zulassung von Verkehrsunfällen. Der Fahrer ist schuld und nicht der Verkehrspolizist. Und wenn der Mensch das Gebot Gottes mit Absicht übertritt und dann reinfliegt, dann ist die Frage, Gott, wie konntest du das zulassen, eine Unverschämtheit. Die ist unfair, die ist unlogisch. Und wenn du schon dauernd diese Frage stellst, dann müsstest du ja auch fragen, wie konnte denn Gott das zulassen, dass du in deinem Leben schon x-mal bei Rot über die Kreuzung gekachelt bist? Also ich meine damit, dass du x-mal die Gebote Gottes übertreten hast. Und Gott hat es zugelassen, dass dir nichts passiert und dass es dir gut geht. Gott hat zugelassen, dass du ein Leben lang auf dieser Erde bist. Du hast dich vielleicht noch nie dafür bedankt, dass du lebst und dass du gesund bist. Das hat Gott auch zugelassen. Also wenn schon, denn schon. Und was heißt überhaupt, wie konnte Gott das und das zulassen? Wenn Dinge passieren in der Welt und in unserem Land, mit denen wir nicht zurechtkommen, Freunde, wir haben doch Gott die Zulassung, in unser Leben reinzureden, schon längst entzogen. In Bayern werden die Kruzifixe aus den Schulen rausgeholt. In unserer Öffentlichkeit, da werden die 10 Gebote mit Füßen getreten. Die Kondomwerbung, die wirbt für den Ehebruch. Wir haben uns daran gewöhnt. Wir regen uns schon gar nicht mehr darüber auf. Wir haben doch Gott schon längst aus dem öffentlichen Leben bei uns rausgedrängt. Und wenn dann was schief geht, wenn die Gebote nicht gehalten werden, was kaputt geht im Volk und im Land, dann kommt der Schrei, Gott, wie konntest du das zulassen? Freunde, wir sollten doch erstmal zulassen, dass Gott wieder in unser Leben reinredet und unser Leben bestimmen darf. Meistens ist die Frage, Gott, wie konntest du das zulassen, scheinheilig. Gott, warum? Das war die Frage der Israeliten, als die hier vor dem Umleitungsschild standen. Als ihr Weg mal anders ging, als sie sich das so gedacht hatten. Die Frage ist ja verständlich. Vermutlich stellt jeder von uns im Leben irgendwann mal diese Frage. Sogar Jesus hat diese Frage gestellt. Damals, als er am Kreuz hing, am Ende. Da hat er ja gesagt, mein Gott, und dann kommt es, warum hast du mich verlassen? Ich kenne die Frage auch. Aber ich sage dir, es ist ein entscheidender Unterschied, ob du diese Frage so stellst wie Jesus, als ein gläubiger Mensch, indem du Gott anredest, mein Gott, oder ob du die Frage als ein Ungläubiger stellst. Denn für euch, die ihr Ungläubige seid, ist doch Gott weiter gar nichts als ein Diskussionsgegenstand. Und deswegen juckt euch diese Frage im Grunde genommen doch gar nicht. Was Zweifel an Gottes Güte ist und an Gottes Führung, was wirklich Zweifel ist an Gott, davon habt ihr Atheisten überhaupt keine Ahnung. Das wissen nur Christen. Wenn du ein gläubiger Mensch bist und dein Leben in die Hände Gottes gelegt hast und dann in deinem Leben Dinge passieren, die du nicht verkraften kannst, die du nicht einordnen kannst, mit denen du nicht zurechtkommst, dann erfährst du erstmal, was bohrender Zweifel ist. Und ich sage dir, wenn du nicht weißt, dass Gott dein Vater ist, der dich lieb hat, wenn du das nicht weißt, da wird die Frage nach dem Warum dich eines Tages umbringen. Ich kenne die Frage auch. Vor vielen Jahren, da hatten Wolfgang und ich zusammen eine gemeinsame Freundin, also so in dem Sinne, wie es der Professor vorhin gesagt hat, eine Bekannte, eine Mutter von 3 Kindern. Ich habe die schon ein ganzes Leben lang kennengelernt und begleitet. Und eines Tages, da bekam die Krebs. Und ihr könnt euch ja vorstellen, ihr wisst das ja sicherlich, was los ist in der Familie, wenn jetzt einer Krebs kriegt, sobald die Mutter. Viele Menschen haben für diese Frau gebetet. Manchmal bin ich mit Wolfgang abends, wenn wir um 11 Uhr nach dem Dienst nach Hause kamen, sind wir noch auf das Dorf gefahren, wo die gewohnt hat. Dann haben wir für die gebetet, dann haben wir, wie das uns als Knechten Gottes ja befohlen ist, haben wir ja die Hände aufgelegt. Die wurde immer weniger. Und dann, da war ich mit Wolfgang gerade auf so einer Veranstaltung, da kam der Anruf, die Dorothea ist gestorben. Und dann kam der Tag der Beerdigung. Und dann stand ich so vor der Gemeinde, wie ich jetzt vor euch stehe. Neben mir war der Sarg, da lag die Dorothea drin. Und jetzt guckten die mich alle an, so wie ihr mich jetzt anguckt. Und ich konnte so richtig sehen, die Frage, die stand im Raum, das war in den Gesichtern geschrieben. Jetzt haben die sich gedacht, so Pfarrer, jetzt erkläre mal, was das für ein Gott ist und warum Gott eine junge Frau, eine Christin, eine Mutter von 3 Kindern in diesem jugendlichen Alter sterben lässt. Und ich habe die Frage nach dem Warum nicht beantworten können. Ich habe damals der Gemeinde gesagt, dass Gott keine Fehler macht und dass Gott unser Vater ist und dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und die Dorothea war ein Mensch, die Gott geliebt hat. Aber eine Antwort auf die Frage nach diesem Warum, die habe ich damals auch nicht geben können. Ich weiß nur, dass diese Frage nach dem Warum, die ist gefährlich. Das ist ja wie ein grundsätzlicher Misstrauensantrag. Da steckt doch die Meinung dahinter, Gott hat nicht aufgepasst. Oder der hat keine Kraft mehr, keine Macht, dem sind die Zügel aus der Hand geglitten. Der packt es einfach nicht mehr. Das ist ja nicht nur Zweifel an Gottes Fähigkeiten, das ist ja auch Zweifel an seinen Verheißungen, an seiner Güte, an seiner Führung. Die Israeliten hatten von Gott die Verheißung bekommen, dass sie nach Kanaan kommen. Aber die Israeliten hatten kein Vertrauen mehr zu Gott, dass er das fertig bringen würde. Und das war ihre Schuld. Das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Unglaube, Ungehorsam, mangelndes Vertrauen. Und aus diesem Misstrauen, da kommt dann dieses mieswacherische Gemaule. 4. Buch Mose 21, Vers 5. Warum hast du uns denn aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Statt froh zu sein, dass sie überhaupt noch was zu essen haben, da haben die noch die große Klappe. Die haben gar keinen Durchblick mehr, wie die ganze Geschichte gelaufen war. Gott hatte sie aus der Sklaverei befreit. Hatten sie vergessen. Gott hatte sie durch das Rote Meer durchgeführt. Hatten sie vergessen. Gott hatte ihnen versprochen, sie nach Kanaan zu bringen. Hatten sie vergessen. Und dass sie nicht gleich nach Kanaan kamen, sondern jahrelang in der Wüste rumirren mussten. Und dass das ihre eigene Schuld war, hatten sie vergessen. Alles vergessen, aber am Essen mäkeln. Uns ekelt vor dieser mageren Speise. Weißt du, du kannst eine ganze Menge gegen Gott vorbringen. Das haut Gott, den Herrn der Welt, nicht gleich von seinem Thron, wenn der Arnold Piepkorn aus Gmünd irgendwas an seiner Weltregierung auszusetzen hat. Du darfst bloß nicht vergessen, dass es eines Tages mal sein kann, dass Gott auch mal hart reagiert. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Und das ist ja nun nicht gerade die feine englische Art, wie Gott sich hier seinem ungehorsamen Volk in Erinnerung bringt. Das passt vor allem überhaupt nicht zu unserer Vorstellung vom lieben Gott, der doch eigentlich dazu da ist, uns die Fliegen zu verscheuchen, aber nicht um die Leute mit fliegenden, feurigen Schlangen zu piesacken. Aber ich rede hier ja nicht vom lieben Gott. Ich weiß überhaupt nicht, wer diesen Popanz eigentlich erfunden hat. Sondern ich rede von dem Gott der Bibel. Und die Bibel sagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Und die Bibel sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und diese Seite Gottes, seine Heiligkeit, sein Zorn, seine Gerechtigkeit, sein gerechtes Gerichtshandeln, davon haben die Menschen noch nie gerne etwas hören wollen. Aber die Bibel sagt ja nicht nur, dass Gott den Sünder liebt, sondern auch, dass er die Sünde hasst. Und die Bibel spricht ja nicht nur über die Sünde, sondern auch über die Folgen der Sünde. Und unsere ganze Schlangengeschichte ist eine einzige Auslegung des Bibelwortes, die Folge der Sünde ist der Tod. Sünde ist doch nicht ein harmloser Flop. Sünde ist ein tödliches Gift. Hast du schon mal Kohlenmonoxid gerochen? Na, ich auch nicht. Oder hast du schon mal Kohlenmonoxid gesehen? Ich auch nicht. Kohlenmonoxid ist ein Gas, das ist garantiert unsichtbar, garantiert geruchlos und es ist garantiert tödlich, wenn du es in deine Lungen reinlässt. Und so ist das mit dem Zeug, was die Bibel Sünde nennt. Wenn du die in dein Leben reinlässt, da merkst du meistens am Anfang gar nicht, wie gefährlich das Zeug ist. Aber die Sünde vergiftet dein Leben und du gehst dran kaputt und dann gehst du am Schluss deswegen in die Hölle. Du sagst nicht, also nun mal langsam hier von wegen, das darf man natürlich nicht alles so wörtlich nehmen, hier mit der Sünde und der Hölle und so, der liebe Gott, der wird das schon nicht so verbissen sehen. Also den Israeliten, die von den Schlangen gebissen waren, denen war dieses lahme Geschwafel vom lieben Gott längst vergangen. Die vergingen vor Todesangst überall im Lager, waren schlangensterbende Menschen, Lebensgefahr und in ihrer Angst. Da rannten die zu Mose und haben gesagt, wir haben gesündigt, weil wir gegen dich und gegen Gott geredet haben. Also mit anderen Worten, es bricht eine Bekehrungswelle aus. Menschen kehren um zu Gott. Und das ist das, was Gott will. Was er erreichen will durch seine Güte und durch seine Gerichte. Und das ist das, was er auch heute erreichen will, was er heute bei dir erreichen will. Er will dich erreichen, dein Herz, damit du von deinem falschen Weg runterkommst. Als die Israeliten merkten, dass ihre Sünde ihnen den Tod brachte, als sie sich bekehrten, um Vergebung schrien, da sagt Gott zu Mose, mach dir eine Schlange aus Metall und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sie ansieht, der soll leben. Also jetzt wird es ja nur verrückt. Ich meine, dass Gott feurige Schlangen schickt, um sein müdes Volk munter zu machen, das ist ja schon eigenartig genug. Aber dass er eine Schlange auf die Stange hinstellt, um die Menschen heil zu machen, also das klingt doch geradezu unsinnig. Und genau das haben damals viele Menschen gedacht und gesagt. Also viele, die sahen gar nicht ein, warum sie da hingehen oder da hinsehen sollten. Die sind zu Mose gegangen und gesagt, sag mal, Mose, das ist doch Schwachsinn, was du hier produzierst. Wir sollen da auf die Schlange gucken und wupp, sind unsere Wunden weg. Das ist doch Dummfang, haben die gesagt. Das glaubst du doch selber nicht. Das ist doch Spinnerei sowas. Uns kann kein Arzt mehr helfen und da hilft uns auch deine komische Schlange nicht mehr. Also an sowas zu glauben, ist doch einfach lächerlich. Und sie ging lieber zugrunde, weil sie zu stolz waren, einen bittenden Blick auf die Schlange zu werfen. Andere, die haben argumentiert und haben gesagt, naja, wenn das Ding wenigstens aus Gold wäre oder irgendwas Kostbares, einfaches Metall, was würden sowas nützen? Ist doch alles Quatsch. Also an sowas glauben, ist doch primitiv. Und sie gingen zugrunde, weil ihnen die Schlange als Rettungsmittel zu primitiv war. Andere haben gesagt, ja, das klingt zwar primitiv, aber vielleicht hilft es tatsächlich, wenn ich mal auf die Schlange gucke. Ich meine, muss ja nicht gleich sein. Im Moment geht es mir noch ganz gut. Wenn es mir morgen schlechter geht, kann ich ja morgen mal an der Schlange vorbeigucken und hingucken. Und noch während sie so redeten, da tat das Gift seine Wirkung und sie starben. Und es war zu spät, einen bittenden Blick auf die Schlange zu werfen. Die hatten im wahrsten Sinn des Wortes, die hatten den einmaligen Augenblick verpasst. Ich sage dir, es gibt Momente in der Geschichte zwischen Gott und Mensch, die sind einmalig, die kommen nicht wieder. Es gibt auch einen zu spät. Andere, die lagen da, die haben sich nur mit sich beschäftigt, mit ihrem Problem, die haben die Wunde am Fuß gesehen, die Wunde an der Hand, wie es immer schlimmer wurde. Die sahen immer nur auf sich und niemals auf die erlösende Schlange. Und sie gingen zugrunde. Und dann waren welche im Lager, die machten das, was Gott gesagt hatte, auch wenn es primitiv klang. Die glaubten, was Gott sagte, auch wenn das unmöglich klang. Die nahmen ihm beim Wort, auch wenn das verrückt klang. Die nahmen es wirklich einfach so. Die sahen die Schlange an und wurden gerettet. Wer gebissen wurde und auf die Schlange sah, blieb am Leben. So steht das hier in der Bibel. Und jetzt sind vielleicht welche unter euch, die sagen, also so ein Blödsinn. Bis jetzt hat er ja ganz nette Geschichten erzählt, aber heute Abend geht der Theo entschieden zu weit. Das kann ja vielleicht sein, Ossi, Omas da drüben erzählen, aber nicht uns aufgeklärten Menschen in der Bundesrepublik hier drüben. Das sind doch Märchen für bekloppte Höhlengeister. So was kann man da als vernünftiger Mensch überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Ja, warum eigentlich nicht? Jesus, der war ja auch ein ganz vernünftiger Mensch. Der hat diese Geschichte sehr ernst genommen. Der hat die blutig ernst genommen. Der hat die auf sich bezogen. Und der hat mal gesagt, so steht es im Johannesevangelium, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Mit Menschensohn meint Jesus sich selber. Mit erhöht werden meint er, dass er noch an ein Kreuz gehängt werden muss. Und warum er gekreuzigt werden musste. Warum Gott sich nichts anderes ausgedacht hat, um uns das ewige Leben zu geben und die Welt zu retten, das hat er uns nie erklärt. Es muss so sein, weil es Gott so beschlossen hat. Basta. Und das Beste ist immer, das Wort Gottes so zu nehmen, wie es da steht. Das Einzige, was Gott von dir verlangt, das ist, dass du an ihn glaubst, dass du ihn ansiehst, dass du ihn als deinen Retter annimmst. Stell dir das mal vor, wie das war, als der an so einem Kreuz hing. War ein bisschen größer als das hier, wo ein ganzer Mensch dran hängen konnte. Und da hat Jesus dran gehangen, so zwischen Himmel und Erde. Stundenlang. Bis er dann eben gestorben ist. Und am Schluss hat er gebeten für seine eigenen Mörder um Vergebung. Er hat gesagt, Vater, vergib denen, die wissen ja gar nicht, was sie tun. Freunde, wir alle sind ohne Jesus verloren. Wir alle sind von der gleichen Schlange gebissen. Wir alle sind von dem gleichen Gift verseucht. Wir alle sind von dem gleichen Tod bedroht. Und wir alle haben bei Jesus die gleiche Chance. Nämlich, dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Jesus möchte, dass du lebst, verstehst du? Nach so einem Abend kam ein junges Mädchen zu mir, die sagte, ja, ist alles okay, gefällt mir ja. Ich täte... Nein, damit ist es genau umgedreht. Jesus hat gesagt, ich bin doch gekommen, um euch ein Leben zu bringen, das euch rundum genügt. So ein Leben mit Jesus heißt nicht, dass es ein problemloses Leben wäre. Also so hatten sich das die Israeliten ja am Anfang gedacht, als die von den Schlangen fertig gemacht wurden. Am Anfang sind sie zu Mose gesaust und haben gesagt, bittet den Herrn, dass er die Schlangen von uns nimmt. So hätten wir es ja immer wieder gern. Dass Gott uns die Probleme einfach aus dem Weg räumt. So wie dem Kindergebet. Lieber Gott, mach doch bitte, dass die Vitamine nicht im Spinat, sondern im Pudding sind. Oder wie das Morgengebet des alten Hektikers. Lieber Gott, gib mir Geduld, aber bitte gleich. Gott räumt dir die Schlangen und Schwierigkeiten nicht einfach aus dem Weg. Der gibt dir keine Garantie für ein Leben ohne Probleme. Der gibt dir Jesus. Und der gibt dir die Kraft, deine Probleme anzupacken, auszuhalten. Und der vergibt dir das, was du falsch gemacht hast, wenn du es bereust. Und du brauchst nur an ihn zu glauben. Das ist alles. Er hat also am Kreuz hing als letztes gesagt, es ist vollbracht. Dieses Wort ist das stärkste Bollwerk, was wir gegen die Theologie der katholischen Kirche in der Hand haben. Es braucht nicht durch ein Fegefeuer sich einer läutern lassen. Es braucht keinen Ablass gezahlt zu werden. Es brauchen keine guten Werke getan werden, um gerettet zu werden. Nein, es ist vollbracht. Alles. Da gibt es nichts mehr dazu zu tun. Da gibt es nur noch die Hände aufzumachen und anzunehmen. Du kannst ein neues Leben, eine Hoffnung auf das ewige Leben und Vergebung deiner Schuld haben, wenn du willst. Und jetzt kommt das übliche Gegenargument. Wieso soll ich an einen glauben, der vor ungefähr 2000 Jahren an einem Kreuz gestorben ist? Wieso kann der mir heute meine Schuld vergeben, die ich gestern begangen habe? Also an sowas glauben ist doch primitiv. Ich muss euch an dieser Stelle mal eine Geschichte vom alten Kaiser Napoleon erzählen. Dem Napoleon wurde mal gesagt, man könnte mit der Kraft der Dampfmaschine mächtige Kriegsschiffe antreiben. Und weil der Napoleon immer Krieg führte und die ganze Welt gewinnen wollte, erklärte man ihm, die Dampfmaschine, die damals gerade erfunden war, könnte ihm sein Ziel näher bringen. Und als ihm das so erklärt wird, da guckt der Napoleon zum Salonfenster raus, geht draußen einer vorbei, der raucht eine Zigarre. Und da hat der Napoleon seine Generäle spöttisch gefragt und gesagt, was? Das bisschen Dampf, das soll ein Kriegsschiff antreiben? Ist doch primitiv. Und damit war für ihn der Vorschlag vom Tisch. Der hielt sich für den Größten, merkte aber nicht, dass er unfähig war, wenigstens Qualm von Dampf unterscheiden zu können. Aber weil er stolz und mächtig war, verhinderte sein Stolz in Verbindung mit seiner Dummheit, dass die Erkenntnis von der Kraft der Dampfmaschine ins damalige französische Heerwesen eingeführt wurde, und das hat unter anderem sein politisches Schicksal mit besiegelt. Freunde, das ist genau unsere Situation. Wir lehnen Gottes Rettungsmittel ab, weil es uns zu primitiv vorkommt. Und dieses Rettungsmittel Gottes, das ist eben der gekreuzigte Christus. Dabei entscheidet sich unser Schicksal daran, wie wir zu dem gekreuzigten Jesus stehen. Ob wir in ihm eine Kraft Gottes sehen, die unser Leben verwandelt, oder ob wir ihn verkennen, weil er am Kreuz so einen schäbigen Eindruck macht. Denn als Jesus am Kreuz hing, da hing der ja nicht zwischen zwei feierlichen Altarkerzen, der hing zwischen zwei fiesen Anarchisten, der hat nach Schweiß gestunken, der hat nach Gott geschrien. Das war kein elegantes Sterben. Das war unästhetisch. Unelegant. Das war überhaupt die größte Blamage, die Gott sich jemals geleistet hat. Er, der Sohn Gottes, hängt am Kreuz und jeder Rotzunge, der vorbeigeht, kann seine dummen Witze machen, ihn anspucken und über ihn lachen. Und Gott hängt am Kreuz. Diese Blamage hat sich Jesus geleistet. Er hat sich bis auf die Knochen blamiert. Nur um dir möglichst nahe zu kommen, um deine Schuld auf sich nehmen zu können. Dieser Mann am Kreuz, dieser blutige Mann, das ist Gottes Lösung. Das ist die Erlösung, die Gott uns anbietet. Ob primitiv oder nicht, dieser Mann ist Gottes letztes Wort. Dieser Mann ist Gottes letztes Angebot. Der ist Gottes Weisheit letzter Schluss. Es ist dem großen Gott, der sich das Universum ausgedacht hat und geschaffen hat und lenkt. Es ist dem großen Gott zur Erlösung der Menschen nichts anderes eingefallen, als seinen Sohn am Kreuz sterben zu lassen. Und da stellst du dich hin mit deiner Beschränktheit und deinem Stolz und hast die Frechheit, Gottes Weisheit als Unsinn abzustempeln. Wir halten unsere Dummheit für der Weisheit letzten Schluss und Gottes Weisheit und seine Lösung, die halten wir für Dummheit. Aber das hat schon der Apostel Paulus in der Bibel genauso geschrieben, im 1. Korintherbrief. Da schreibt er, das kann doch gar nicht anders sein. Für die, die verloren gehen, muss die Botschaft vom Kreuzestod als primitiver Unsinn erscheinen. Wir aber, die wir gerettet werden, erfahren darin Gottes Kraft. Und zwischen dieser Beurteilung, Gottes Kraft oder primitiver Unsinn, ist es bis zum heutigen Tag geblieben. Der Peter Maffay, der Sänger, der hat mal gesagt, ich betrachte Jesus mehr als eine historische Gestalt und weniger als eine Person, die für mich gekreuzigt worden sein soll. Der hat also überhaupt nicht begriffen, wer Jesus ist. Und der Bob Dylan, der größte Liedermacher unserer Zeit, der vor kurzer Zeit ja hier vor dieser Halle ein großes Konzert gegeben hat, der singt in einem Lied nach seiner Bekehrung, da ist ein Mann am Kreuz und er ist für dich gekreuzigt. Glaube an seine Kraft, sie reicht aus, um bestehen zu können. Und zwischen diesen beiden Extremen, da gibt es nun Menschen, die sagen, ja, es ist ja alles gut und schön, klingt ja gar nicht schlecht. Aber für mich trifft es nicht zu. Für mich gibt es keine Rettung mehr. Meine Schuld ist viel zu groß. Ich kann mich bei Gott nicht mehr blicken lassen, weil ich schon viel zu viel kaputt gemacht habe. Es gibt für mich keine Vergebung, weil ich zu viel falsch gemacht habe. Mensch, was hat denn das damit zu tun, ob du viel oder wenig falsch gemacht hast? Jesus ist für alle Sünden gestorben. Und wenn der sogar um Vergebung für seine eigenen Mörder gebeten hat, da vergibt er auch dir, selbst wenn du einen Mord wie eine Abtreibung hinter dir hast. Kümmere dich doch nicht darum, ob du 5 Sünden hast oder 50 große oder kleine. Alles, was du zu tun hast, ist sieh auf Jesus. Das heißt, traue ihm zu, dass er dein Leben in Ordnung bringt und dir vergibt. Ich sage dir, das ist niemand anders als der Teufel, der dir jetzt einreden will, das würde dich alles nicht betreffen und würde dich nichts angehen, weil du hier neu bist oder weil du zu jung bist oder weil du zu alt bist. Ich will mal ein Wort zu den Älteren sagen. Wir haben ja viele graue Häupter hier unter uns. Das ist schon schwer für junge Menschen, sich zu bekehren. Und es ist ganz bestimmt noch schwerer, wenn man nach 40, 50 oder 60 Lebensjahren sagen muss, ich habe bisher in die völlig falsche Richtung gelebt und ich brauche eine ganz neue Orientierung. Also das zuzugeben, dass man bisher ganz falsch gelebt hat, ist sicher sehr schwer. Aber es ist für niemanden, der lebt, zu spät. Das wäre doch die Krönung deines alten Lebens, wo du jetzt kurz vor den Toren der Ewigkeit stehst. Wenn du noch mit Jesus klar Schiff machen würdest, damit du erhobenen Hauptes ohne deine Schuldenlast durch das Tor des Todes in das Reich Gottes marschieren kannst. Und ich will mal ein Wort zu den Jungen sagen, die so denken, ach, lass doch den Pfarrer reden, wir haben doch noch viel Zeit. Ja, wie viel Zeit hast du denn noch? 2 Jahre oder 20 oder... Ich bin ein Jazz-Fan. Ich lese das Jazzpodium, ist so eine Zeitschrift. Da war neulich ein Interview drin mit einem der berühmtesten Pianisten, die es im Jazz gibt. Und er hat da aufgezählt, was er alles noch machen will. Das und das Komponieren und so. Eine große Latte. Und da hat die Reporterin gesagt, nun sagen Sie mal, wann wollen Sie denn das alles machen? Und da hat er gesagt, ich bin doch noch jung, ich habe doch noch viel Zeit. Als das Interview gedruckt erschien, da war er bereits gestorben und begraben. Es weiß keiner von uns, wie viel Zeit er noch hat, um sich mit Gott zu arrangieren und um zu Gott zu kommen. Ich gucke hier in einen dunklen Saal, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wer du bist und was du für ein Schicksal hast, aber ich sage dir, egal wer du bist, genau du bist gefragt. Egal wie verwundet du bist durch deine eigene Schuld und Dummheit oder egal wie andere Menschen dich verwundet haben. Ich rufe dich zu Jesus und ich berufe mich auf seine eigenen Worte, die er hier gesagt hat, dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Hier steht nicht da, alle, die 18 sind oder alle, die das Abitur haben und alle, die ein anständiges Leben führen. Nein, hier steht da, alle, die an ihn glauben, die bekommen das ewige Leben. Da ist keiner ausgeschlossen und du auch nicht. Und selbst wenn du behauptest, du könntest nicht glauben, dann behaupte ich, du könntest doch wenigstens wie der zweifelte Soldat sagen, Herr, ich möchte glauben, hilf meinem Unglauben. Das langt doch. Du brauchst doch bloß wie der sinkende Petrus zu sagen, Herr, ich versinke, das genügt. Du brauchst doch bloß wie der Zöllner zu sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Das reicht doch. Fürchte dich doch nicht, es mal mit Jesus zu versuchen. Auch wenn du das mit dem Kreuz, was ich heute erzählt habe, alles noch nicht so richtig verstanden hast und auch wenn du das alles ein bisschen verrückt findest. Jawohl, die Sache mit dem Kreuz ist genauso verrückt wie die Sache mit der Metallschlange. Dass der Sohn Gottes für uns Menschen stirbt, das ist doch das Verrückteste, was es je auf diesem Erdboden gegeben hat. Dass alle unsere Maßstäbe verrückt. Kein Mensch kann das begreifen, kein Mensch kann das erklären. Aber jeder Mensch kann es glauben und jeder Mensch kann dadurch gerettet werden. Und die einzige Erklärung für diese Verrücktheit von der Schlange auf der Stange und von dem Sohn Gottes am Kreuz, die einzige Erklärung ist doch die, dass Gott verrückt ist vor Liebe nach einer Welt, die sich ihm gegenüber in Rebellion befindet. So sehr, sagt die Bibel, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. In der deutschen Großstadt, da stand, wie in vielen deutschen Städten, in der Nazizeit eine Synagoge. Das ist ein Gotteshaus der Juden. Und dann kam ja mal der Tag, wo die Deutschen verrückt gespielt haben und ihre jüdischen Mitbürger auf die Straßen zerrten und die Geschäfte einschlugen und plünderten und die Synagogen anbrannten in ganz Deutschland. Und auch diese Synagoge brannte. Und alles, was da drin war an heiligen Büchern und Gewändern und Teppichen und Holz und alles, was brennbar war, verbrannte. Und jahrelang stand in dieser Großstadt diese ausgebrannte Synagoge da, nutzlos, schwarz, verkohlt, hässlich. Und die Menschen haben bloß mit einem schlechten Gewissen einen Bogen drum gemacht. Und dann kam der Tag, der ging los wie alle anderen auch. Die Kinder gingen früh in die Schule, die Frauen in die Munitionsfabrik, abends gingen die jungen Paare ins Kino und dann heulten die Sirenen. Und dann kamen die Flieger und bombardierten die Stadt und die stand in Flammen und die Menschen rannten durch die Straßen, wurden von den zusammenfallenden Häusern erschlagen, erstickten im Rauch, suchten nach einem Ort der Rettung. Aber den gab es nicht. Nur die, denen es gelang, in diese alte, ausgebrannte Synagoge reinzurennen, die wurden gerettet. Denn da gab es ja nichts mehr zu brennen. Da sprang der Feuersturm drüber weg. Dort hatte es ja schon mal gebrannt. Und wer da reingerannt war, der war gerettet. Freunde, so ein Ort der Rettung, das ist der Hügel Golgatha, wo die drei Kreuze stehen und wo am mittleren Kreuz Jesus Christus gehangen hat. Da hat es mal gebrannt. Da hat Gottes Zorn schon mal zugeschlagen. Da hat Gott unbarmherzig auf die Sünde eingeschlagen und unbegreiflicherweise, barmherzigerweise hat er nicht uns, die Schuldigen, zusammengehauen, sondern seinen unschuldigen Sohn Jesus. Fasse das, wer will. Aber so ist es. Das ist die Erlösung.
Lasst uns Ich möchte gerne mit Gott reden, lasst uns beten. Ich danke dir, du großer Gott, dass du das vollbracht hast für uns, dass du deinen Sohn Jesus für uns geopfert hast, dass wir frei von Sünde werden, dass wir Frieden kriegen für unser Leben. Und danke, dass du das nicht nur für die Menschen damals getan hast, sondern auch für uns heute und jetzt. Und du sagst auch in deinem Wort, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde. Ich bitte dich, dass keiner das so wegschiebt, sondern dass er sich in deine Arme wirft, dass er Ja sagt zu dir und dass er mit dir ein neues Leben anfängt, dass er seine Schuld bekennt und neu durchstartet. Hab Dank, dass du uns diese Möglichkeit bietest heute Abend, dass du jetzt in unserer Mitte bist, Herr, und dass du uns am besten kennst, dass du unser Innerstes siehst, unsere Probleme, unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Nöte. Aber dass du uns frei machen willst von unserer Schuld und helfen willst, das anzupacken. Danke, Herr, dass du so gut zu uns bist. Amen.
Ich bin vor vielen Jahren mal mit dem Wolfgang in Berlin gewesen zu einer Sitzung. Die war nachmittags zu Ende, sind wir ins Auto gestiegen, aus Berlin rausgefahren, die große Ausfallstraße Richtung Autobahn. Wir haben uns im Auto unterhalten, kam ein Krankenwagen vorbeigesaust und Feuerwehr. Wir haben es erst gar nicht so ernst genommen. Auf einmal merkten wir ein Einsatzfahrzeug nach dem anderen, Krankenfahrzeuge, Feuerwehr, Ärztefahrzeuge rasten an uns vorbei. Wir wurden alle an den Rand gedrängt, mussten da warten. Und eine riesige Rettungsmannschaft raste an uns vorbei. Und wir hatten keine Ahnung, was da vor uns passiert war. Aber aus dieser großen Rettungsaktion haben wir gefolgert, das kann nicht ein normaler Unfall sein, da muss was ganz besonders Schlimmes passiert sein. Wir wurden dann umgeleitet, kamen irgendwann in der Nacht nach Hause und da haben wir erst aus dem Radio erfahren, was los war. Da war in Berlin, das war ein paar Tage vor Weihnachten, ein Flugzeug abgestürzt. Da waren viele junge Menschen drin. Wie gesagt, wir haben gar nicht gewusst, worum es da ging, aber wir haben aus der Größe des Einsatzes gefolgert, es muss ein schlimmer Unfall sein. Manche sitzen vielleicht hier drinnen und sagen, ich weiß nicht, wovon die in der Kirche da bei den Christen immer reden, da ist immer von Sünde die Rede und von Schuld und ich habe mir gar nichts vorzuwerfen, ich lebe anständig, ich habe die Ehe nicht gebrochen, ich betrüge das Finanzamt nicht, ist bei mir alles okay. Was wollen denn die eigentlich dauernd? Was ist denn an meinem Leben falsch? Also selbst, wenn du so sagen würdest, obwohl ich sage, wenn man sich genau beobachtet und kennt, da weißt du schon, dass es viele Dinge in deinem Leben gibt, die nicht in Ordnung sind. Aber selbst wenn du der Meinung bist, es ist schon alles in Ordnung, dann guck doch mal die riesen Rettungsaktion an, die Gott losgelassen hat, um dich zu erlösen. Der Sohn Gottes musste den Himmel verlassen und den Mensch werden, unser Leben leben und unseren Tod sterben und noch so einen grauenhaften Tod, damit du leben kannst. Jesus, das ist die große Blaulichtaktion Gottes zur Rettung von uns. Und für diejenigen unter euch, die sagen, ja, ich möchte mich ja gerne von Jesus retten lassen. Ich möchte ja ein Kind Gottes werden. Da will ich jetzt sagen, wie du das machen kannst. Der entscheidende Punkt ist, wenn du ein Christ werden willst und wenn du deine Sünde loswerden willst, dann musst du es Jesus sagen. Ihm musst du es sagen. Und das kannst du dort, wo du jetzt sitzt, auf deinem Platz, in deinem Herzen. Kannst du mit Jesus reden und sagen, gut, heute habe ich es begriffen, dass da eine unheimliche Liebe bei dir dahinter steckt. Und die möchte ich in meinem Leben haben. Oder irgendso kannst du doch mit Jesus reden. Und wenn du sagst, nee, ich habe noch nie mit Jesus geredet, ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt machen soll, mit einem reden, den man nicht sehen kann. Na okay, dann bleibst du hier, da redest du einen von uns Mitarbeitern an und wir haben Zeit für dich und da helfen wir dir. Da beten wir halt zusammen nachher. Wir haben auch Zeit vorher über deine Probleme und Zweifel und Sorgen und alles zu reden. Die Mitarbeiter, die so eine Plakette tragen oder irgendein Christ des Vertrauens, den du hier hast. Dazu sind wir ja da und dazu haben wir ja Zeit. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit. Wir haben heute Abend hier ein Kreuz aufgestellt. Das ist ja ein Symbol. Das ist das Symbol dafür, dass wir Christen glauben, dass Jesus jetzt hier ist. Und du kannst ja deinen Weg zu Jesus auch sozusagen symbolisch ausdrücken, indem du aufstehst von deinem Platz, sozusagen dein altes Leben verlässt und gehst ein paar Schritte hier vor in Richtung auf das Kreuz und stellst dich sozusagen unter das Kreuz. Du bleibst dann hier unten stehen, da komme ich auch darunter und warte da unten auf dich. Und mit diesen paar Schritten hier vor drückst du doch äußerlich in der Zeichensprache nur das aus, was du innerlich fühlst. Nämlich, ich will jetzt zu Jesus gehen. Und ich will mich unter das Kreuz stellen. Und das soll das beherrschende Zeichen meines Lebens werden. Das soll der Maßstab werden, nach dem will ich mich richten. Und wer von euch diesen Weg gehen will, der kann ihn jetzt gleich tun. Wenn der Wolfgang sein nächstes Lied singt, kannst du aufstehen von deinem Platz. Du kommst schon irgendwie raus aus den Reihen hier. Und wenn du dann hier vorgekommen bist, da beten wir zusammen. Ein paar kurze Sätze spreche ich dir vor, die sprichst du nach. Und das ist der entscheidende Moment, wenn wir Jesus anreden. Dann kommen gleich noch andere Christen, die sich mit dir anfreunden wollen, dir helfen wollen, damit der Weg wirklich weitergeht. Das Lied, was der Wolfgang jetzt singt, das ist so lang, dass jeder von euch die Chance hat, aus der letzten Ecke nach vorne zu kommen. Das gilt auch für die, die hinter mir sind und für die vom Chor. Jeder hat die Chance, hierher zu kommen und bei Jesus einen neuen Anfang zu machen. Und ich sage nochmal das, was ich schon mal in diesen Tagen gesagt habe. Dieser Weg, zu dem wir dich hier einladen, das ist kein einfacher Spaziergang. Weißt du, einer, der so am Kreuz geendet hat, wenn der Leute einlädt, mit ihm zu leben, da kannst du dir ja denken, dass das auch nicht einfach sein wird. Es ist nicht leicht und einfach, ein Christ zu sein. Aber es ist schön, weil es nämlich die einzige Möglichkeit ist, um zum Frieden zu kommen.
Christbewusst zu leben ist spannend, schwer und schön. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen. Und wenn du denkst, da läuft nichts, ich mach bei euch nicht mit, lass deine Vorurteile sein und wag den ersten Schritt. Als Christ bewusst zu leben ist spannend, schwer und schön. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen. Und wenn du sagst, nein, danke, ich lebe auch so ganz gut, lass deine Ablehnung mal sein, ich mach dir dazu Mut. Als Christ bewusst zu leben ist spannend, schwer und schön. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen. Und wenn du meinst, mal langsam, das hat ja wohl noch Zeit, lass doch dein Zögern endlich sein, sei jetzt dazu bereit. Als Christ bewusst zu leben, ist spannend, schwer und schön. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen. Entscheide dich für Jesus, dann wirst du mich verstehen.
Ihr habt euch entschieden und wir wollen jetzt das machen, was ich angekündigt habe, dass wir ein Gebet sprechen. Ich spreche euch das vor in ein paar ganz kurzen Sätzen und bitte euch, dass ihr das laut nachsprecht. Und die Technik bitte ich, dass ihr ein bisschen mehr Licht uns gebt hier. Lasst uns jetzt beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte, vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Mit Leib, Seele und Geist. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Ich möchte euch jetzt noch ein Wort aus der Heiligen Schrift vorlesen, zur Vergewisserung. Da steht, Gott hat beschlossen, durch die Botschaft vom Kreuzestod, die der menschlichen Weisheit als Unsinn erscheint, alle zu retten, die diese Botschaft annehmen. Wer die Botschaft vom Kreuz annimmt, ist gerettet. Ihr habt die Botschaft angenommen und deswegen darf ich euch vor diesen vielen Zeugen und auch den himmlischen Zeugen sagen, ihr seid gerettet. Gott segne euch. Und jetzt geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.